Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Noch nicht mal eine Woche her ist das Finale der Snooker-WM 2020, als Ronnie O'Sullivan Kyren Wilson deutlich besiegte und zum sechsten Mal Weltmeister wurde. Einer, der einen sehr guten Zuschauerplatz damals hatte, das war der Schiedsrichter Marcel Eckert, den wir heute nochmal zu einem Follow-up-Interview im Podcast haben. Hallo Marcel.
Hallo ihr zwei, hallo Christian, hallo Andreas, hallo.
Marcel, vielen Dank, dass du dir die Zeit jetzt nochmal genommen hast. Erstmal herzlichen Glückwunsch von uns beiden zu einem sehr unauffälligen Finale für dich. Wie war es für dich?
Ja, vielen Dank. War natürlich großartig. Ganz besondere Momente meiner Karriere, an denen ich mich sicherlich immer zurückerinnern werde. Das steht außer Frage. Nicht nur, weil ich natürlich damit meine erste WM verbinde, sondern eben auch unter den Umständen, unter denen das Ganze abgelaufen ist. Das stand ja dann doch viele, viele Monate auf der Kippe, ob eine WM stattfindet. Und ja, von daher bin ich da relativ froh, wie es dann abgelaufen ist. Bin sehr zufrieden mit der ganzen Geschichte. Während der ganzen WM lief alles super. Von daher, alles gut.
Ja. Du hast uns eine Information vorenthalten, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben. Du wusstest zu dem Zeitpunkt schon länger, dass du der WM-Finalschiedsrichter sein würdest. Ab wann wusstest du das?
Ja, das ist. Ich wusste es tatsächlich. Allerdings war das natürlich, wir sagen immer, provisionally mäßig. Stand das schon fest. Allerdings natürlich aufgrund der Bedingungen sowieso stand das natürlich auf der Kippe. Zwischendurch hieß es dann, war zum Beispiel das Argument, dass man halt geschaut hat, will man es dem Marcel wirklich geben, wenn das unter diesen Bedingungen stattfindet, oder sollte er nicht vielleicht sein erstes WM-Finale dann doch mit Zuschauern verbringen? Und da hat man dann überlegt, in die Richtung zu argumentieren, ist man allerdings schnell von abgewichen. Ja, tatsächlich, mir hat es jemand verraten, der ein bisschen höher steht in der Rangordnung, schon im November tatsächlich.
Ach so. So
zugeflüstert. Ja. Allerdings war es natürlich auch immer noch so, habe ich natürlich mit niemandem darüber gesprochen, also wirklich mit gar niemandem.
Ja.
Und dann habe ich noch so einen kleinen Tipp bekommen, wo ich mir daraus was interpretieren konnte. Jemand hatte sich gewundert, der in der Planung mit integriert ist, dass ich das Scottish Open-Finale hatte. Und der hatte sich gewundert. Und aus dieser Verwunderung habe ich mir gedacht, okay, das ist ein weiterer Hinweis, alles klar. Und ja, genau. Und so bin ich natürlich dann aber viele Monate lang herumgelaufen mit dem Gefühl, wahrscheinlich dieses Jahr dann doch nicht. Aufgrund Corona. Und ja, dann war es dann doch irgendwann soweit. Tatsächlich offiziell informiert wurde ich dann tatsächlich dann auch erst, als ich in Sheffield während der Quali dann angereist bin und nachdem ich meinen Corona-Test dann bestanden hatte.
Ja.
Erst dann hatte mich dann der Turnierdirektor Mike Ganley dann quasi noch angerufen, als ich noch auf dem Hotelzimmer war und mich mit der offiziellen Nachricht dann vertraut gemacht.
Genau. Aber großartig. Ich meine, natürlich willst du gerne immer bei der WM dabei sein, aber dann, dass du schon Hinweise hattest, hier, ich bin vielleicht der Finalschiedsrichter und dann kommt dieses blöde Virus dazwischen. Das muss man dann ja auch denken hier, ach Mensch, wisst ihr, lass dich mal in Ruhe mit dem Scheiß.
Ja, absolut. Zwischendurch musste man natürlich dann, da musste man halt dann denken, da habe ich dann gedacht, okay, es ist, wie es ist, kann nichts daran ändern, einfach so hinnehmen, wie es kommt und irgendwie wird das schon werden. Und es hat dann geklappt tatsächlich. Bringt ja dann auch nichts, sich irgendwelche dunklen Sachen auszumalen und muss man dann einfach so hinnehmen, denke ich. Jetzt tatsächlich die Planung, also nicht bei allen Turnieren, aber grundsätzlich die Planung, wer WM-Finale schießt, wer die großen wichtigen schießt, das steht ja dann immer schon zu Beginn der Saison eigentlich grundsätzlich einigermaßen fest, wird auch intern nicht unbedingt groß veröffentlicht oder kommt zur Sprache und öffentlich dann schon gar nicht. Ich habe schon relativ lange gewusst, dass es dahin gehen wird. Da waren die Hinweise dann doch zu eindeutig, genau.
Okay. Du warst der einzige Schiedsrichter von allen, der an allen Tagen Schiri war, als Zuschauer zugelassen waren. Hat sich dadurch irgendwas verändert für dich in der Arbeit? Ja gut, du musst natürlich zwischendurch auch wieder Leute darauf hinweisen, dass sie Handys ausschalten sollen, beziehungsweise die Earpieces leiser machen sollen. Aber sonst, hatte sich da irgendwas geändert für dich?
Gar nicht. Also die Zuschauer waren ja relativ begrenzt von der Anzahl. Und dementsprechend hatten sich dann ja auch die Vorfälle, wie du es ansprichst, mit den Handys und Earpieces dann auch doch sehr an Grenzen gehalten. Es war definitiv viel mehr die Freude dahinter, dass Zuschauer dann wieder vor Ort waren, mit dabei waren. Die stand doch dann eher im Fokus, weil die Zeiten, die Tage, die zwei Wochen, wo keine Zuschauer da waren, die waren dann doch ein bisschen, um es zu umschreiben, waren ein bisschen anders im Vergleich natürlich. Wir kennen es ja grundsätzlich, wenn bei der Qualifikation keine Zuschauer da sind oder nur ganz wenige Angehörige oder mal hier und da ein paar Zuschauer. Wenn das dann allerdings bei großen Events oder gar im Crucible dann der Fall ist, dann macht das natürlich dann weniger Spaß und schlägt sich dann doch so ein bisschen auf die Stimmung dann auch nieder natürlich, weil es ist einfach ein anderes Gefühl dann bei so einer Weltmeisterschaft. Es hat auch so ein paar Tage gedauert, bis man sich daran gewöhnt, dass da keiner applaudiert, beziehungsweise wurde applaudiert allerdings vom Band aus. Ja. Und genau, ja. Es war es natürlich dann was sehr Schönes gewesen, dann die Zuschauer wieder zurückzubekommen, weil bei verschiedenen Matches, ich hatte das persönlich, kann ich sagen, beispielsweise bei den Ronnie O'Sullivan gegen Tepchaya und New Match, das war schon, da habe ich mich schon doch sehr wie ein Trainingsmatch dann gefühlt, nicht nur aufgrund, wie das Match verlief vom Niveau her, sondern auch von der Anspannung her, das war schon, genau, war schon was anderes. Ja. Das möchte man so eigentlich nicht haben bei einer Weltmeisterschaft.
Du hast den Unterschied zwischen Quali-Matches und dem Crucible angesprochen. War es wirklich so krass, ja, der Unterschied, keine Zuschauer dabei zu haben?
Es ist ein anderes Gefühl. Ich glaube, dass natürlich das Crucible an sich lebt natürlich vor allen Dingen von den Zuschauern, die ganze Atmosphäre. Und wenn dieser große Faktor dann nicht da ist, dann muss ich das bemerkbar machen. Und das ist definitiv ganz klar der Fall. Das kommt bei uns an, das kommt bei den Spielern an. Absolut.
Jetzt, das Fehlen von Zuschauern gehörte ja dann so ein bisschen zum Konzept, was Hygiene anbelangt, zwar von der Regierung dann spontan vorgegeben, aber wie hast du es allgemein erlebt, das Hygienekonzept vor Ort? Was hat man getan gegen Corona oder um die Verbreitung zu minimieren und wie hast du selbst es erlebt?
Also grundsätzlich kann ich sagen, dass ich von dem Konzept sehr überzeugt bin, was da World Snooker Tour dann auf die Beine gestellt hat. Das ging ja wirklich über Wochen bzw. Monate, dass man sich da Gedanken gemacht hat. Und man hat ja auch aus Events vorher aus Milton Keynes daran viel Input mitnehmen können und das dann übertragen können. Und das geht natürlich los mit dem Konzept, dass natürlich vor allen Dingen die Corona-Tests, damit geht es ja quasi los. Das war ja bei mir so gewesen, ich sollte, bevor ich nach Großbritannien überhaupt reise, erstmal hier in Deutschland einen Corona-Test machen, um eben die Situation zu vermeiden, dass ich positiv rüberreise und dann dort mich quasi mehrere Wochen oder wie lange auch immer in Quarantäne dann auf Hotelzimmer befinden würde. Das lief ja so ab, dass jeder, wenn man ankommt während der Quali, dann wird man quasi abgeschirmt. Man muss den Test machen, wird dann auf das Hotelzimmer gebracht und darf das dann nicht verlassen, solange man das Resultat nicht bekommen hat. Und ja, Qualifikation war ja wirklich dann eine reine Blase. Dort durften wir das Hotel nicht verlassen, durften wir nur uns da unter uns aufhalten und auch dort vor Ort natürlich dann trotzdem nur in quasi mit Abstand miteinander agieren. Auch zum eigentlichen Qualifikationsort, dem IISS in Sheffield, wussten wir dann, hat World Snooker dann einen Bus gechartert, dort sind wir dann eingestiegen und wurden wir dann hingefahren. Der durfte natürlich dann auch nur dort anhalten und vor Ort wurden wir dann gleich dann zwischen Zaun und Absperrung langgeleitet, dass wir ja nirgendwo anders hinkommen. Und ja, alle solche Geschichten und natürlich auch im Crucible war es dann ein bisschen gelockerter. Wir wurden dort auch während des Crucibles wurden dann auch nochmal im Verlauf dann nochmal 3 Tests gemacht. Tatsächlich dann auch kein einziger positiver in der ganzen Zeit gewesen. Das inkludiert auch die ganze Q-School. Das ist, denke ich, schon mal eine sehr gute Sache gewesen. Und ja, auch trotzdem, auch wenn wir dann die relativ uns frei bewegen konnten während der Haupt-WM, waren natürlich trotzdem dazu leitet, möglichst Kontakt nach außen zu vermeiden. Das heißt dann wirklich, das sieht dann so aus, wir gehen morgens vom Hotel zur Venue und wenn wir zurückgehen, holen wir uns vielleicht noch was zu essen und das war's dann auch. Sämtliche anderen Besorgungen sollten dann doch möglichst in Maßen gehalten werden. Und auch vor, dort dann in der Venue, dann war es das ja dann auch so gewesen, mit ja, das Konzept, wo man über lang gehen darf, dass sich keine Wege überschneiden. Und auch das Auffälligste natürlich dann für die TV-Zuschauer dann am Tisch, dass die Spieler dann mit einer Plexiglasscheibe dazwischen nebeneinander saßen, dass wir die Hilfsgerätschaften nicht abnehmen. Natürlich, ich verstehe das Argument, wenn man sagt, ja, das macht ja irgendwie keinen Sinn, ihr seid ja alle negativ getestet, warum? Aber man, natürlich denke ich, das ist ein Hauptargument, dass man eben sagt, wir wollen hier natürlich auch ein gewisses Vorbild sein nach der Außenwelt. Die Außenwelt weiß nicht immer hundertprozentig, was da im Hintergrund alles für Maßnahmen ablaufen, um das Ganze überhaupt durchführbar zu machen. Und wenn die dann eben einschalten und sehen, hier, die reichen sich gegenseitig die Gegenstände und alles, was dazugehört, fassen alles gleiche Sachen an, das ist dann natürlich dann nicht so super. Und denke ich, da ist eine Vorbildrolle dann eben auch eine große Sache, die damit reinspielt. Und ja, und zu der Frage, um die Frage abzuschließen, denke ich, also ich habe mich sehr wohl gefühlt bei der ganzen Sache, fand ich, habe nie das Gefühl gehabt, hier läuft irgendwas falsch oder das könnte man besser machen, muss das jetzt wirklich so sein, solche Gedanken hatte ich gar nicht, fühlte mich da sehr sicher, also ich hatte da auch keine negativen Erfahrungen, man hat da schon sehr drauf geachtet, dass auch trotzdem weiter die Abstände weiter eingehalten werden. Jeder war sich der Situation bewusst. Wir waren uns natürlich auch bewusst darüber. Wir hatten am ersten Tag von der WM war ja auch die Regierung, die parlamentarische Gruppe von Großbritannien war dann ja auch mit im Crucible vor Ort. Da war uns schon sehr bewusst, was hier auf dem Spiel steht. Und von daher hat sich da auch jeder, ja, möchte ich sagen, benommen.
Das ist sehr interessant, was du für Einblicke hier gibst. Das Thema Zuschauer ist ja sehr stark diskutiert worden vorher. Ich will jetzt nicht kontrovers sagen, aber schon hat er schon für einiges Aufsehen gesorgt. Nicht nur in Deutschland, auch in Großbritannien. Auch unter den Snookerspielern. Anthony Hamilton hat ja seine Teilnahme dann sogar abgesagt, weil er sich nicht sicher fühlte. Jetzt hast du ja im Prinzip beide Situationen erlebt. Mit Zuschauern im Crucible und ohne. An welchen Tagen hast du dich denn sicherer gefühlt? Oder war das am Ende des Tages egal, weil das Konzept einfach super funktioniert hat?
Ja, es ist also sicherlich, das Konzept spielt ja die große Rolle, weil zu den Zuschauern an sich hatte ich überhaupt 0, gar keinen Kontakt. Sind auch angehalten worden, beispielsweise draußen vor der Stage Door stehen ja auch immer Zuschauer und sind dort auch eben angehalten worden, möglichst auf gar keinen Fall Autogramme und Fotos wirklich dann nur mit Abstand zu geben. Und insofern hatten Spieler, Offizielle keinerlei Kontakt zu Zuschauern. Auch nicht mehr, als wenn wir eben einkaufen gehen zu anderen Menschen. Von daher habe ich mich da in keiner Weise unwohl gefühlt. Das kann ich nur wiederholen und unterstreichen.
Das Konzept insgesamt hat anscheinend also funktioniert. Eine Frage, die dir vielleicht jetzt komisch vorkommt. Wie ist Sheffield im Sommer?
Ja, so ein paar warme Tage waren schon sehr dabei. Waren dabei. Und die Klimaanlage im Crucible, die wurde sehr getestet. Und war am Tisch sehr angenehm. Tatsächlich aber am Marker's Desk haben wir sehr gefroren. Die ist dann durch die Windrichtung, die ist genau auf die Seite gerichtet, wo eben der Markertisch steht, wo die Spieler einlaufen. Und ohne Sakko konnte man da nicht sitzen. Das war schon sehr extrem.
Also ich kann es auch, auch aus Erfahrung sagen, dass die Klimaanlage im Crucible sehr gut ist. Ja, ansonsten. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
Und ansonsten, Sheffield, ja, wir haben eben dadurch, dass wir uns möglichst von Aktionen ferngehalten haben, die nicht sein müssten, habe ich gar nicht so viel davon dieses Jahr mitbekommen. Mhm. Natürlich sagt man auch mal im Café, aber und es ist auch schön, auch mal das Sheffield dann im Grün so ein bisschen zu sehen. Absolut, also ich kann immer noch mal wieder bestätigen, Sheffield ist immer eine Reise wert, eine sehr angenehme, lebenswerte Stadt. Ich finde es schön dort, auch im Sommer.
Ich frag auch deswegen, weil es zwischendurch einige Kick-Festivals gab im Crucible bei den Spielen. Ronnie O'Sullivan zum Beispiel hatte ein Match, ich glaube, es war gegen Mark Williams, wo er in einer Session hatte er 4 oder 5 Kicks und dann wurde er auch sogar einen Ball ausgetauscht. Hatte das dann auch ein bisschen was mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu tun? Hattet ihr da in irgendeiner Weise dann auch andere Voraussetzungen als zum Beispiel in den letzten Jahren, wo es dann ja eher im Frühling stattfindet und Sheffield zu dem Zeitpunkt auch noch relativ kalt sein kann?
Absolut. Das kann man, denke ich, nicht verschweigen, dass die Spielbedingungen definitiv durch das Wetter mit beeinflusst wurden. Vor allen Dingen durch die hohe Luftfeuchte, die doch extrem teilweise war, hatte man das Gefühl. Am Tisch befindet sich ja nicht nur der Gradmesser für die Temperatur, sondern eben auch für die Luftfeuchte. Mhm. Der stimmt wohl nicht hundertprozentig das, was man dann sieht, ungefähr vielleicht so 10, wie ist die Maßeinheit dafür?
Prozent?
Für die Luftfeuchtigkeit, Prozent weniger, hatte der Tablefitter dann gesagt. Aber trotzdem wäre die dann immer noch in, teilweise hatte das Thermometer dann 80 angezeigt und ob das dann wirklich 70 waren, weiß ich nicht, aber man hat schon gemerkt, das ist was anderes. Und natürlich hat das dann Einfluss auf die Spielqualität, auf das Tuch, auf die Bälle, auf die Kontakte, das ist ganz klar. Von der Temperatur war es wirklich sehr angenehm, aber ich denke, das hat sich dann doch bemerkbar gemacht, dass die Luftfeuchte so extrem war.
Ja. Ja. Es gab auch einige lustige Corona-Szenen, also Corona-Szenen in Anführungsstrichen, wo sich Spieler zum Beispiel an den falschen Platz gesetzt haben, nicht ihr Hilfsköhe genutzt haben. Wie sehr hat euch das oder dich dann auch beeinflusst in der Arbeit, dass du da darauf noch zusätzlich quasi achten musstest?
Ja, also das gehört eben zum Konzept sicherlich mit dazu. Unsere Arbeit wurde eben dadurch ein bisschen erweitert, dass wir ungefähr uns 10 Minuten mehr im Vorfeld Zeit nehmen mussten, die Hilfsgerätschaften beispielsweise zu desinfizieren. Und weil auch derjenige, der normalerweise die Getränke und die Spielerplätze vorbereitet, der gehört normalerweise zur Venue. Der war dieses Jahr nicht da, weil man eben gesagt hat, das ist ein Platz, der ist entbehrlich und darum fiel das auch mit uns in unser Aufgabengebiet mit rein. Da hat sich dann der Spareman dann drum gekümmert, der quasi als Ersatzschiedsrichter in der Session agiert. Den seine Aufgabe war dann, die Spielersitze zu desinfizieren, die Plexiglasscheibe zu desinfizieren, die Getränke auszutauschen und die Eisbuckets. Und der Tischschiedsrichter, der hat sich da eben um das, was am Tisch ist, gekümmert, hat dann die Gerätschaften alle nach jeder Session immer desinfiziert. Das ist dann natürlich dann immer ein gewisser zeitlicher Aufwand, das gehört eben mit dazu. Ja, aber ansonsten hat sich da keiner ein Bein ausgebrochen.
Wie fandest du denn die 17 Tage Weltmeisterschaft allgemein in diesem Jahr? Vielleicht auch in sportlicher Hinsicht?
Oh, ich glaube, es war sicherlich nicht die, vom Niveau her in beide Richtungen nicht die schlechteste, nicht die beste wahrscheinlich. Sicherlich haben da eben auch die Bedingungen mit reingespielt. Aber es wird sicherlich eine als WM in Erinnerung bleiben, die eben unter besonderen Umständen stattfand. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal auch mal wieder ein Maximum gehabt, was, denke ich, ein ganz besonderer Moment war, seit 2012 dann viele, viele Jahre nichts gehabt. Und dieses Jahr dann mit John Higgins, das war sicherlich ein ganz großer Moment in der Crucible-Geschichte. Leider eben vor verschlossenen Türen. Und ansonsten, ja, das finde ich, kann ja persönlich auch über das Finale sprechen. Das ist ja sicherlich vor allen Dingen interessant in deren Sicht. Wurden ja verschiedene Vergleiche schon angesetzt. Man hat ja in den letzten Jahren immer das Gefühl gehabt, es wurde dann immer gesagt, das ist das beste WM-Finale seit Jahren und das ging irgendwie über die letzten Jahre hinweg, hatte man das dann immer irgendwie vernommen. Und darum dachte ich, war es wahrscheinlich dann wirklich mal wieder Zeit, dass es dann in diesem Jahr dann vom Niveau wahrscheinlich jetzt nicht das beste WM-Finale ist. Trotzdem natürlich ein ganz besonderer Anlass und was uns in Erinnerung bleiben wird, glaube ich.
Das definitiv in Erinnerung bleiben ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, die Halbfinals wird wohl keiner so wirklich vergessen in den nächsten Jahren. Warst du vielleicht am Abend vor dem Finale ein bisschen enttäuscht, dass du nicht doch in eins der Halbfinals gehabt hast?
Nein, absolut nicht. Nein, das für ein Finale, da kann man mir viele Halbfinals für anbieten. Hätte ich dafür nicht hergegeben. Natürlich, die Spanier ja sehr besonders und spannend. Ich war ja bis auf die allerletzte Session am Abend vor dem Finale war ich ja durchgehend Marker. Habe das also alles live mitbekommen dürfen. Das war schon extrem. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das kann ich nur bestätigen, die ganzen Eindrücke, die da auch andere Leute davon hatten. Das war wirklich der Wahnsinn. Also das definitiv, was da abgelaufen ist, da hat man Stoff für viele, viele Wochen, glaube ich.
Wenn ich einmal gerade dazwischen grätschen darf, wie sehr muss man sich konzentrieren bei so einem Spiel wie Anthony McGill und Kyron Wilson im Halbfinale, dieser letzte Frame, dieser wirklich absurde letzte Frame, dass man dann auch als Marker sich nicht denkt, Alter, was machen die beiden dann jetzt? Und dass man wirklich sagt hier, okay, ich muss hier auf den Knopf drücken, dass das Stoßrecht wieder wechselt etc. Da geht man doch selber mit, oder?
Absolut gehe ich da selber mit, trotzdem verlasse ich mich natürlich dann auf meine Routinen, die ich da habe. Ja. Das läuft ja so ab, wir müssen ja einmal auf den Laptop dann eingeben, was da passiert, dann schreiben wir mit und müssen gleichzeitig dann noch auf der linken Seite dann unser quasi unser Rückklicksystem, um die Situation wiederherzustellen, das müssen wir dann auch noch bedienen auf dem separaten Laptop auch nochmal. Und so ist das eben dann eingeteilt und da bleibt schon der Fokus vorhanden und die Situation, wo dann wirklich mal was wirklich Extremes passiert, die sind auf diese eine Stunde natürlich dann noch relativ zeitig dann begrenzt, aber die Anspannung war schon da definitiv auch bei mir gegeben. Der Vorteil ist auch, dass ich natürlich auch auf mein Ohr hören habe ich dann ja auch den Kommentar der BBC, die mich dann quasi mitbegleiten. Und von daher, aber da sind eigentlich keine Fehler dann unbedingt, die da passieren sollten und dürften. Das ist ja auch zu vergleichen wie am Tisch. Man geht natürlich mit, man merkt die Anspannung. Trotzdem ist es ja auch nicht so, dass man als Schiedsrichter bei einem guten Ball dann auch jubelt oder in die Hände applaudiert. Ja. Das ist dann ja auch nicht so der Fall. Man ist dann schon auf seine Arbeit dann fokussiert.
Du hattest das UK Championship-Finale, du hattest das WM-Finale jetzt dieses Jahr. Im Prinzip ganz gute Leistung, ganz gut die Ziele erreicht für dein Leben, sage ich jetzt mal. Und das mit 30 Jahren. Wie geht's jetzt weiter für Marcel Eckert? Noch Ziele da? Masters-Finale?
Absolut. Das Masters, das steht ja natürlich dann jetzt auch ganz oben auf der Liste, dass es dahin geht, um die Triple Crown zu komplettieren. Nee, Spaß beiseite. Das gehe ich davon aus, dass das dann natürlich dann irgendwann auch kommt, wenn es eben so weiterläuft. Da mache ich mir auch wie mit der WM keinen Kopf darüber, wann und wie das passieren wird. Wenn ich meine Sache so weitermache, dann wird das schon kommen. Und ansonsten ist mein Ziel ganz klar, eben, dass ich das viele, viele Jahre weiter lang so machen kann. Das wäre super. Die Schiedsrichterei, dass ich davon weiter gut leben kann. Und das ist mein super Ziel, genau.
Wie geht's jetzt weiter?
Also, ganz nüchtern.
Ja, ganz nüchtern. Aber wie geht's jetzt weiter in der kurzfristigen Zeit? Wann geht's für dich wieder los? Wie lange hast du jetzt frei?
Also der Turnierkalender, der steht ja einigermaßen natürlich mit Abwägungen, verändern sich die Bedingungen. Wir sind noch nicht eingeladen worden zu Turnieren, beziehungsweise zumindest noch nicht zu Großteilen-Turnieren, Championship League und World Snooker Events sind ja doch ein bisschen separiert von den Einladungen her, auch für uns. Das läuft dann eine über Matchroom, das andere über World Snooker Tour. Und bisher sieht es so aus, dass ich da eben wahrscheinlich dann Ende September dann zu einem Championship League Event fliege. Und ansonsten steht das alles noch ein bisschen in den Sternen. Ja, wir gehen davon aus, dass wir das sieht dann immer so aus, wir kriegen dann eine Mail von einem Turnierdirektor mit der Abfrage, könnt ihr zu den und den Turnieren? Und da sage ich dann in der Regel immer zu. Und dann kommt irgendwann die Einladung zum Turnier, wo es dann an die Flüge buchen geht. Und ja, aber dieses Jahr ist es zeitlich nicht mehr ganz so weit entfernt. Ich gehe davon aus, diese erste Mail, die wird zeitnah kommen müssen. Und dann schauen wir mal weiter, wie das dann in den nächsten Monaten weitergeht. Sicherlich anders, als wie wir das kennen. Aber so ist das eben den Bedingungen geschuldet.
Ja. Wir drücken die Daumen, dass die WM oder beziehungsweise dass die nächsten Turniere so ablaufen können wie die WM, weil letzten Endes können wir uns über 17 Tage tollen Sport unterhalten, den es gegeben hat und nicht über ganz viele positive Corona-Fälle und über vielleicht einen Abbruch, so wie wir es zum Beispiel in den USA erleben, wo dann Spiele unterbrochen werden müssen beziehungsweise nicht durchgeführt werden können. Und wir haben uns hier quasi komplett fast über sportliche Nachrichten unterhalten können. Das ist ja dann auch die beste Nachricht, die wir dann bei dieser WM gehabt haben. Marcel, vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir einen schönen Urlaub und ab Ende September sehen wir dich dann wieder auf den Snooker-Turnieren dieser Welt. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, gerne.
Vielen Dank für eure Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Für uns gibt's jetzt auch ein bisschen Urlaub, bis es zum nächsten Snooker-Turnier gehen wird. Und dann kriegt ihr von uns eine kleine Vorschau und dann wieder, wie es gewohnt seid bei den Turnieren, unsere tägliche Zusammenfassung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.